Modul und die Formel. Am Anfang war die Null, und die Null war bei Gott, und Gott war die Eins. Die Null und die Eins waren am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieselben gemacht, und ohne dieselben ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihnen war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. 1854 schrieb der irische Mathematiker George Boole ein Buch mit dem Titel »The Investigations of the Laws of Thought«. Boole, der als junger Mann ein Erleuchtungserlebnis hatte, das sein weiteres Denken bestimmte, formulierte darin die Idee eines logischen Universums, dessen Elemente sich durch die Logik von Anwesenheit, Abwesenheit, Null oder Eins darstellen lassen. In der Boolschen Algebra löst sich die Welt der Zahlen und mit ihr die Welt im binären Code auf. Zahlen, wie wir sie kennen, sind demnach Erscheinungsformen dieser Codierung. Sie sind keine Repräsentanten mehr. Die Boolschen Ziffern 1 und 0 bezeichnen keine Quantität, sondern sind Marker für Anwesenheit und Abwesenheit. Dabei steht die 1 für das Universum, die 0 für das Nichts. Doch stehen diese beiden Terme nicht in einem ausschließenden, sondern in einem ergänzenden Verhältnis zueinander. Beide folgen derselben Logik. So wie 1 mal 1 mal 1 immer 1 ergibt, 0 mal 0 mal 0 immer 0, ergibt in der Boolschen Welt auch x mal x mal x immer x. Und genau deshalb treffen sich alles und nichts in der Formel x ist gleich x hoch n. Weil das x in der Formel für alles, ja sogar für die Welt als Ganzes stehen kann, ist es nicht übertrieben, hier von einer digitalen Weltformel zu sprechen. Fassen wir die Welt als großen Magneten auf, der zwischen einem positiven und negativen Pol oszilliert, also in einer dyadischen Logik, ist ein solcher Weltblick durchaus sinnvoll. Denn alles, was elektrifizierbar ist, ist auch digitalisierbar. So mag X für ein alphanumerisches Zeichen stehen, eine Audiodatei oder ein Bild, aber ebenso gut könnte es den von einem Sensor erfassten Hämoglobinwert im Blut oder die Positionsdaten eines Wals repräsentieren. Oder auch das, was wir vielleicht erst in Zukunft werden digitalisieren können, unsere Sprechakte, Emotionen, Träume. Digitalisiert jedoch kommt jedwedes X nicht mehr als Singularität oder Einzelobjekt vor, sondern lässt sich, gemäß der Formel, beliebig vervielfältigen. Es vervielfältigt sich quasi von selbst, es wird zur Population. In der Gleichung X ist gleich X hoch N steckt demnach eine Proliferationsverheißung, ein Schlaraffenland, in dem alles jederzeit und unbegrenzt vorhanden ist. Die Verheißung totaler Zugänglichkeit birgt freilich auch eine Drohung. Denn hier steht dem digitalen Universum ein klaffendes Nichts gegenüber, eine Weltvernichtungsfantasie, die alle erdenklichen Dämonen mobilisiert. Die analoge Wirklichkeit wird ihre Digitalisierung zwar überleben, aber wir spüren, sie verkommt zur Schwundform, zum Potjomkinschen Dorf, zur Schlacke ihrer selbst. Denn in ihrer digitalen Erscheinungsform ist sie weit wirkmächtiger, immerorts, immer, allerorts, unbegrenzt. Die Boolsche Formel kommt aber nicht nur in der Virtualität zum Tragen. Sie wirkt auf die Phantasmen zurück, die unsere Wirklichkeit strukturieren. Sie erfasst die Realwirtschaft. Sie transformiert unsere Körper, unsere Auffassung von Identität und Freiheit. Sie imprägniert die Politik. Sie verändert die Wahrnehmung von Zeit und Raum. Sie wirkt auf das Humanum als solches. In diesem Sinn ist die uns umgebende Welt längst zum Mantra der Boolschen Formel geworden. Alle Dinge sind durch dieselben gemacht und ohne dieselben ist nichts gemacht, was gemacht ist. Im Darkroom der Geschichte. Bekanntlich versteckt man ein Geheimnis am besten, indem man es vor aller Augen platziert. So bleibt unsere Informationsgesellschaft, die alles in Bits und Bytes bemisst, blind, was die Bedeutung und Herkunft ihres Informationsbegriffs anbelangt. Wie im Falle des Geldes, das man als gegeben voraussetzt, rechnet man damit, fragt aber nicht, wie jener geistige Kontinent, auf dem sich unsere Informationsgesellschaft hat ansiedeln können, in die Welt geraten ist. Als Claude Shannon, der Vater der Informationstheorie, 1948 seine mathematische Theorie der Kommunikation vorlegte, wandte er die Theorie an, die der irische Autodidakt und Mathematiker George Boole ein Jahrhundert zuvor in seinen Laws of Thought veröffentlicht hatte. Dabei, und das ist das Erstaunliche, erschöpfte sich Shannons Beitrag in einer ingenieursmäßigen Anwendung, einem technischen Fertilisationsakt, bei dem die Gedanken, die Boole zu seinem Gedankengebäude gebracht hatten, unberührt und deswegen folgenlos blieben. Dieses Schweigen im Augenblick des Erfolgs ist umso sonderbarer, als Bulls Theorie auch an anderer Stelle eine große Erschütterung hervorgerufen hatte. Als Gottlob Frege im Jahr 1879 seine Begriffsschrift veröffentlichte, das Werk, das bis heute als Grundlagenwerk der analytischen Philosophie gilt, beschrieb der Mathematiker Ernst Schröder, einer der ersten Rezensenten, diesen Text bestenfalls als eine Umschrift der Boolschen Ideen. In Anbetracht der Peinlichkeit, dieses Gedankengebäude nicht selber entwickelt, sondern übernommen zu haben, tat Frege alles dafür, den Boolschen Anteil an der Fregeschen Revolution herunterzuspielen. Claude Shannon selbst, der sich beständigen Anfragen ausgesetzt sah, was denn das Heureka-Moment seiner Entdeckung gewesen sei, wiegelte ab und sagte, wenn es denn einen solchen Augenblick gegeben hätte, hätte er nicht einmal gewusst, wie er Heureka hätte buchstabieren sollen. Und da auch der materielle Computer in unserer kollektiven Imagination ein Produkt des 20. und nicht des 19. Jahrhunderts ist, gehört Boole zu den großen Vergessenen der Computerkultur. Und dies, obwohl ihm jeder Programmierer in Gestalt der Booleans, der Boolschen Operatoren, wieder und wieder begegnet. Dass auch Techniker, selbst auf der Höhe ihrer Kunst, von der Vorgeschichte ihrer Disziplin nichts wissen, mag noch angehen. Sehr viel sonderbarer ist, dass auch die Theoretiker Booles grundstürzenden Beitrag ignorieren, dass man die simple Frage, wie es überhaupt zur Binärlogik hat kommen können, nicht stellt. Diese Lücke ist umso merkwürdiger als der Impuls, der den irischen Mathematiker dazu brachte, die Null und die Eins zur Initiale der binären Logik zu machen, darin bestand, den Repräsentanten aus der Mathematik zu entfernen, eine Operation so radikal wie die Enthauptung des französischen Königs. Ihm schwebt eine Mathematik vor, die es erlauben würde, mit Äpfeln und Birnen zu rechnen oder mathematisch gesehen von einem Zahlensystem zum anderen zu springen. Dieser Sprung wird möglich dadurch, dass Boole die Null und die Eins, diese beiden Königszahlen der Mathematik, jede Bezeichnungslogik, ja der Mathematik, entzieht. Die Eins steht demnach nicht mehr für eine Quantität, sondern für eine Anwesenheit, die Null für eine Abwesenheit von etwas, was immer es sei. Hier liegt die eigentliche Revolution. Booles binäre Logik löst sich von der Mathematik, ja von der materiellen Qualität dessen, was sie abbildet. Weil sie zwischen dem Universum und dem Nichts oszilliert, kann sie alles abbilden. So gesehen ist das Boolesche Denken weniger eine Algebra als vielmehr eine allgemeine Zeichentheorie. Eine Besonderheit, die der amerikanische Philosoph und Mathematiker Charles Sanders Peirce erfasst hat, als er die Boolschen Gedankengesetze an die Seite der kantischen A priori stellte. Tatsächlich ist es genau diese Abstraktheit, die die Leser von Shannons mathematischer Theorie der Kommunikation ein gutes Jahrhundert später fasziniert, ja die uns heute erlaubt, nicht nur Texte, Bilder oder Töne, sondern auch Erdbeben, Gehirnaktivitäten oder extraterrestrische Phänomene zu digitalisieren. An dieser Stelle kommt eine geistige Erschütterung ins Spiel, die bereits im 18. Jahrhundert das Denken mächtig durcheinander gebracht hatte, nämlich jener Blitz, der den neuen Prometheus, den Dr. Frankenstein, dazu befähigt, sein Monster zum Leben zu erwecken, die Elektrizität. Die Beherrschung der Elektrizität führt Wissenschaftler wie Galvani nicht nur dazu, sich Gedanken über die Lebenskraft zu machen, sie führt über die neuen Kommunikationstechnologien zu einer Explosion des Schriftbegriffs, denn alles, was sich elektrifizieren lässt, konnte Schrift werden. In diesem Sinn geht das kollektive Bild, das wir der Formel x ist gleich x hoch n unterlegen können, auf das Jahr 1746 zurück, da sich 600 Mönche auf einem Feld im Norden Frankreichs zu einem großen Kreis formierten, einander verkabelten und auf eine Berührung mit der Batterie oder genauer der just entdeckten Leidener Flasche in kollektive Zuckung gerieten. In dem Versuch lässt sich das Urbild dessen erblicken, was Claude Shannon, ausgerüstet mit der Boolschen Logik, zur Theorie der elektrischen Regelkreisläufe führte. Nur dass es sich dabei nicht um einen mathematischen Kalkulus handelte, sondern um die kreisförmige Formation, in der sich die Mönche miteinander vertrateten. God is a DJ. Wenn Menschen, wie Feuerbach gelehrt hat, sich ihre Götter erfinden, ist das Gewerk, das sie ihnen zusprechen, das vorzügliche Charakteristikum des jeweiligen Gottes. Weil hier an der Schnittstelle von Rationalität und Theologie uns jener Techno-Enthusiasmus begegnet, von dessen Selbstverzauberungspotenzial wir uns heute noch tagtäglich überzeugen können, drängt sich die Schlussfolgerung auf, die Menschheit habe Gott erfunden, um ihre jeweilige Technik zu vergöttlichen und ihren Wissensstand zu einer Metaphysik zu veredeln. Haben die Griechen mit dem Alphabet ausgerüstet, die Logos-Theologie vorbereitet, so hat das mittelalterliche Europa den christlichen Gott zum Uhrmacher umgeschult. Da der Computer, wie zuvor Alphabet und Räderwerktechnik, eine universale Maschine darstellt, nimmt es nicht Wunder, dass sich auch der Computerpionier Charles Babbage zuallererst an einem Gottesbeweis versucht, der die Vorstellung des Mechanischen dem Jürgen ablöst. Wenn Gott, so Babbage, auf eine regelhafte Weise eine Zahl hochzählt, 1, 2, 3 bis 1000, dann aber fähig ist, zu einer anderen Zählweise überzugehen, 1000 ein Drittel, 1000 zwei Drittel und so weiter, so besteht das besondere Vermögen, das den Gott der Programmierer über den Uhrmachergott erhebt, in dieser Fähigkeit zum Programmwechsel. Mit anderen Worten, God is a DJ. Tatsächlich war Babbages analytische Maschine, die schon in den Jacquard'schen Webstühlen entwickelte Lochkartenlogik nutzte, zu einem solchen Programmwechsel imstande. Was die innenwohnende Logik anbelangte, hing sie jedoch noch einer alten Zahlenvorstellung an, dem Dezimalsystem, das den Erfinder vor ungeheure mechanische Schwierigkeiten stellte und letztlich dazu führte, dass der Computer des 19. Jahrhunderts ungevollendet geblieben ist. Wäre Babbage dem Denken seines Zeitgenossen Boole begegnet, so wäre schon mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts ein Lochkartencomputer denkbar gewesen. Trotzdem ist Babbages Gottesbeweis eine Antizipation dessen, was die Boolesche Logik charakterisiert. Vergleichen wir den göttlichen DJ mit seinem mittelalterlichen Vorläufer, dem Uhrmacher, so springt ins Auge, dass die Welt nicht mehr als mechanische Fortschreibung ein und desselben Gesetzes, sondern als eine Form der Veränderung aufgefasst wird, als genetischer Algorithmus. Weil sich mit dem x hoch n die Idee der infinitesimalen Optimierung aufdrängt, enthält diese Logik ein sowohl evolutionäres als auch geschichtsphilosophisches Moment. Hat sich dies im 19. Jahrhundert als Hegelscher Weltgeist oder als Darwinsche Evolutionstheorie artikuliert, äußert sich solche Zukunftsgewissheit heute in dem Credo, das die Taufe eines Start-ups begleitet. To make the world a better place. Alles wird Schrift. Was ist X? Ganz offenkundig ein Schriftzeichen. Unserer herkömmlichen Denkweise folgend soll die Schrift die Realität beschreiben. Gelingt ihr dies, gilt der jeweilige Schriftkorpus als adäquate Repräsentation eines Sachverhalts, einer Gesellschaft, der Welt. Diese Art der Buchführung aber, bei der die Welt und das Bild gegeneinander gegenüberstehen wie der Maler vor seinem Modell, wird mit der Formel obsolet. Denn der Programmierer schildert die Welt nicht mehr, sondern greift in sie ein. Das X ist kein vom Bezeichneten abgespaltenes Schriftzeichen mehr, sondern ein elektronisches Gebilde, das sich mit dem, was es bezeichnet, merkwürdig verschwistert hat. Bereits mit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird das alte Primat der Alphabetschrift fragwürdig. Kann man sagen, dass, was immer sich elektrisieren lässt, Schriftzeichen wird? Nicht zufällig beginnen die Dichter ihre Neurosen zu erforschen, magnetisiert Franz Anton Mesmer den nervös gewordenen Adel, verwandelt sich wissenschaftliche Praxis, die Kaninchen mit einem Stromschlag zum Tode und wieder zurück ins Leben befördert, in der Fantasie der Mary Shelley zu einem aus lauter Leichenteilen zusammengenähten Monster, das mit einem Stromstoß zum Leben erwacht. Mit der Telegraphie, Telefonie, dem Film, den Röntgenstrahlen, der Magnetresonanzmikroskopie dringt die Schrift, dem Slogan des Quantenphysikers Richard Feynmans folgend, "There's plenty of room at the bottom", immer tiefer ins Gewebe der Welt. Beschreiben und Schreiben wird eins. Programmierung. Ob es sich um Klimadaten handelt oder Verkehrsströme, die Bewegung der Wale, die Luftzusammensetzung der Stratosphäre, unsere Welt selbst ist zu einem gigantischen Schriftprozessor geworden, umkreist von Satelliten und umhüllt von einem Äther aus Daten. Nicht nur, dass hier Read and Write, Lesen und Schreiben in einer Ekritur-Automatik zusammenfallen, darüber hinaus reicht diese Schrift über unseren Sinnesapparat hinaus, dringt via Infrarot oder Ultraschall in Frequenzbereiche vor, die wir mit unbewaffnetem Sinnesapparat gar nicht wahrnehmen würden. Man kann also sagen, dass die Boolesche Entfernung des Repräsentanten einhergeht mit dem Ende der Repräsentation als Wissenspraxis. Programmierenderweise begnügt man sich nicht mehr damit, die Welt zu beschreiben, man verändert sie. Aber dazu muss man begreifen, in welchem Maße die Welt selbst zur Inschrift geworden ist, zu einem Schriftkörper, der selbst Daten aussendet. Dass wir, wenn wir mit unseren Smartphones durch den Verkehr traben, als leibhaftige Schriftzeichen in Erscheinung treten, als eine Art ambulanter Mauszeiger mithin, hat mit unserer herkömmlichen Schriftauffassung kaum noch etwas gemein. Tatsächlich war die Schrift, wie die alte Mind-Body-Diskussion uns lehrt, immer das, was nicht körperlich war, reines Zeichen, Träger des Geistes. Hatte das Aleph, das ursprünglich ein Ideogramm war und den Ochsen im Joch bedeutete, um alphabetisches Zeichen werden zu können, alle Aspekte seiner Körperlichkeit abstreifen müssen, so geht das Zeichen X den umgekehrten Weg. Als müsste sich für die lange Zeit der Entbehrung entschädigen, ist das Zeichen dabei, alles zu inkorporieren, unterschiedslos. Was immer digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, alphanumerische Zeichen, Bilder, Töne, Gegenstände, Organe. Weil das X dabei in Bereiche vordringt, die sich unserem Sinnesapparat entziehen, scheint das Zeichen mit der Sache selbst zusammenzufallen. Im Programm löst sich die alte Dichotomie von Welt und Buch auf, entsteht eine Hybridwelt, wie sie die Vision des Cyborgs angekündigt hat. Der In-vitro-Burger, das ausgedruckte Organ. Unendliche Potenz. X ist gleich x hoch n. Was ist das nur für eine merkwürdige Gleichung? Der Mathematiker mag einwenden, dass man es hier mit einer Bestimmungsgleichung zu tun hat, die sich nur auf bestimmte Zeichen anwenden lässt. Hier die 0 und die 1. Man könnte aber fragen, ob x hoch 2 ist gleich x hoch 3 ist gleich x hoch 4 ist gleich x hoch 5 oder in der Anwendung x mal 1 mal 1 ist gleich 1 mal 1 mal 1 ist gleich 1 mal 1 mal 1 mal 1 und so weiter tatsächlich eine Gleichung darstellt. Das Auge jedenfalls sträubt sich dagegen. Ist doch unübersehbar, dass man es mit ungleichen Termen zu tun hat. Nun gilt die Gleichung nicht nur für die 0 und die 1, sondern lässt sich auf alle Digitalisate anwenden. Setzen wir für x eine beliebige Datei, so besagt die Formel, dass sich dieses, was immer es sei, beliebig oft kopieren lässt. Aber die unendliche Potenz macht aus dem Gleichheitszeichen ein Kommando, eine Zuweisung. Tatsächlich ist diese Bedeutungsverschiebung ein Kennzeichen aller Programmiersprachen. Schreibe ich hier a ist gleich 5, wird der Variablen a der Wert 5 zugewiesen. Die Gleichung wird zur Transformation und in diesem Sinne ließe sich die Formel treffenderweise so visualisieren. Also hier sieht man x ist gleich x hoch 2, aber aus dem Gleichheitszeichen wird eine Art Pfeil. Was bedeutet das? Vielleicht, dass wir die digitale Welt nicht mehr als eine Form des Equilibriums, als eine zur Ruhe kommende Welt auffassen dürfen, sondern demgegenüber den Aspekt der Verwandlung, den Programmwechsel herausstellen müssen. Von daher die Frage, ob wir es tatsächlich mit einer mathematischen Gleichung zu tun haben. Begriffsgeschichtlich steht Gleichung für das sich handelseinig werden, für den Vorgang des Feilschens und den Handschlag, mit dem der Tausch abgeschlossen wird. In einer durchaus logischen Fortentwicklung wird die Gleichung zum Urteilsspruch, der den Konflikt zwischen den Kontrahenten beendet. Der Preis in diesem Sinne ist ein Arbiter, ein gesellschaftlicher Schiedsrichter, der etwaige Unklarheiten über den Tausch von vornherein beendet. Demgemäß ist die entscheidende Metapher der Gleichung die Waage, bei der zwei Dinge gegeneinander aufgewogen werden in Maß, Zahl und Gewicht. Wenn sich unser Auge gegen die Boolesche Gleichung zur Wehr setzt, so weil das, was in den beiden Waagschalen liegt, eben nicht äquivalent, sondern offenkundig ungleich ist. Um sich den mit dieser Formel erfolgten Bruch vor Augen zu führen, muss man nur eine simple Frage stellen. Gibt es irgendein Objekt in der uns bekannten physischen Welt, das sich analog zur Boolschen Formel verhält? Der einzige Kandidat, der hier in Frage käme, wäre die lebendige, sich teilende Zelle. Aber auch dieser Prozess läuft, wie wir wissen, nicht ad infinitum ab, abgesehen davon, dass er nicht ohne Metabolismus auskommt, also ohne Nährstoffe. Die metaphysischen Fragen einmal beiseite gelassen, die Boole im Sinn hat, als er die 1 das Universum, die 0 wiederum das Nichts taufte, macht das Beispiel der lebenden Zelle klar, dass wir die beiden Terme nicht in einem statischen, sondern in einem dynamischen Sinn zu betrachten haben. Worin aber besteht dann die transformierende Kraft des Gleichheitszeichens? Die Antwort ist simpel. Wir haben es mit der Kraft der Elektrizität zu tun. Mit ihr lässt sich jedwedes Zeichen Lichtgeschwindigkeit um die Welt jagen, ebenso wie sie es vermag, ein großes Zeichenklasse zu kopieren. Zwar gelten auch hier die Gesetze der Physik, doch da sich die Transformation in Lichtgeschwindigkeit vollzieht, nehmen wir die Zuweisungslogik nicht mehr wahr. Die Gleichung ist keine Gleichung mehr, sondern ein Morph. In ihr gilt das Gesetz der Verwandlung.